Vom heurigen Symposium kann ich was Positives berichten. Es gab zwei sehr schöne Vorträge, noch dazu von Audi, wobei ja Audi gesagt hat, sie wollen ja noch früher aus der Produktion von Verbrenner aussteigen als 2035, nämlich schon 2033. Aber sie hätten dann wenigstens noch einen Verbrennungsmotor, das ist der Formel 1 Motor.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule Jubiläumsausgabe. Mein Name ist Carsten Arndt und heute vor genau 5 Jahren habe ich die erste Folge mit Walter Röhrl hochgeladen und damals hatte ich eine Liste von etwa 20 Namen, die ich abarbeiten wollte. Es sind dann doch ein paar Gäste mehr geworden und was mich mindestens genauso freut, es sind auch ein paar Hörer mehr geworden. Da geht mein Dank an euch und an meine ganzen Gäste mit ihren fantastischen Geschichten aus der goldenen Ära des Automobils. Ich habe mal durchgezählt, 250 verschiedene Persönlichkeiten durfte ich bisher treffen. Knapp 343 Stunden, also mehr als 14 Tage, könnt ihr bei mir nonstop alte Schule durchhören. Und das habt ihr in den vergangenen 5 Jahren fast 12 Millionen Mal gemacht. Also ein riesen Dankeschön dafür. 1,5 weitere Stunden kommen heute dazu. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch gerne auf eine Neuigkeit pünktlich zu meinem Jubiläum hinweisen. Zusammen mit Faszination Motorsport könnt ihr ab sofort auf meinem YouTube-Kanal alle historischen DTM-Übertragungen bis 1995 anschauen. In voller Länge und das sind viele, viele weitere Stunden, die da jedes Rennwochenende gesendet wurden und wo ihr viele meiner Gäste nochmal in Action erleben könnt. Stuck, Ludwig, Hane, Reuter, Poldi von Bayern, Groß und alles mit dem Kommentar von Rainer Braun, dem ich an dieser Stelle natürlich auch herzlich danken möchte und der euch in den letzten 5 Jahren in stundenlangen Gesprächen mit mir fantastische Erinnerungen und rührende Gratulation oder auch traurigerweise Nachrufe näher gebracht hat. Rainer, das hier ist auch dein Jubiläum. Danke an dieser Stelle. Kommen wir nun zu einem Gast, den ihr euch am häufigsten gewünscht habt und der nicht nur früh bei mir zu hören war in Folge 9, sondern der auch bei mir auf YouTube über die Jahre immer mal wieder aufgetaucht ist, was hunderttausende Zuschauer gesehen haben. Jetzt habe ich ihn einmal mehr persönlich in Wien treffen können. Ich rede natürlich von Professor Fritz Indra, den Motorenpapst, der ja in den letzten Jahren durch seine unbequeme Ansicht zur Elektromobilität von sich reden gemacht hat und trotz aller wirklich schlimmsten Beschimpfungen auch bei mir auf dem Kanal niemals von seiner Meinung abgewichen ist, nämlich dass ganz am Ende des Tages doch nur der Kunde macht, was er will und bestimmt, was er kauft. Verkaufszahlen, Restwerte, Strompreise und die ausgelaufene Förderung. Viele Dinge haben sich selbst für ihn überraschend negativ entwickelt und ich finde, kaum ein Gast passt so gut zur heutigen Jubiläumsfolge wie Professor Indra, denn er hat mich bei meinem ersten Besuch bei ihm mit seiner klaren und vom Mainstream abweichenden Meinung zur Elektromobilität überrascht. Und jetzt schauen wir mal zurück auf die Entwicklung der letzten 5 Jahre. Natürlich reden wir auch über das letzte Wiener Motorensymposium und ich hatte euch aufgerufen, eure Fragen an ihn zu stellen und auch hierzu gibt es jetzt die Antworten. So, jetzt habe ich genug geredet. Viel Spaß nun mit der heutigen Folge mit Professor Fritz Indra. Herr Professor Indra, Sie sind eine wunderbare Klammer über 5 Jahre alte Schule. Man könnte fast sagen, Sie sind das Orakel von Wien für mich. Sie haben vor 5 Jahren was gesagt, wo natürlich die Leute Sturm gelaufen sind, beziehungsweise so viele Hörer hatte ich damals noch nicht. Aber haben die Leute gesagt, also der Professor Indra, jetzt spinnt er, weil das kann nicht sein, wenn die Politik und alle da so hinterher drängen. Damals war meine erste Frage, wann wird das letzte Benzin-Luftgemisch in einem Brennraum gezündet? Sie haben gesagt, na also ich bin mir sicher, das werden wir alle überleben. Hat sich daran was geändert?
Nein, im Gegenteil. Es ist ja so, dass die Anzahl der Fortbewegungsmittel, die mit Verbrennungsmotoren fahren, sind ja so auf der Straße ungefähr 1,5 Milliarden weltweit. Ja. Wenn man dann alle Baumsägen oder Notstromaggregate, alles was dazugehört, noch dazu zählt, kommt man wahrscheinlich auf 2 Milliarden Fortbewegungsmittel, Land, Wasser, Luft, die alle mit Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Und da drinnen wird natürlich dieses Gemisch gezündet. Und daran wird sich, solange wir leben und auch noch viele hundert Jahre, nicht viel ändern, außer dass es natürlich immer besser zünden wird in der Zukunft, weil man diese Verbrennungsmotoren weiterentwickeln muss und will, sauberer machen und sparsamer machen.
Wir haben zwischendurch ja ein Video gemacht, das hieß Wasserstoff wird Anix. Ist viele 100.000 Mal angeschaut worden. Hat sich zu Ihrer Meinung eigentlich zum Wasserstoff was geändert? Also wo man das einsetzen könnte?
Ich war ja überrascht, wie oft dieses Video ist, mein höchst abgerufenes Video überhaupt. Und wie oft es abgerufen wurde, 650.000 Mal. Das heißt, es ist auf großes Interesse gestoßen. Und ich hoffe, dass es viele gelesen haben, leider nicht alle. Es ist ein großer Dämpfer auch beim, also nichts gegen Wasserstoff. Wasserstoff braucht man natürlich, was ich für die Stahlerzeugung. Aber man braucht es eigentlich nicht zur Fortbewegung im Pkw. Und der Grund, den habe ich ja in dem Video genau erklärt, ist, dass die Tankstelle nicht funktioniert. Man braucht da bei der Tankstelle so riesigste Behälter, wo der Wasserstoff vielleicht mit 50 Bar drinnen ist und dann muss man den auf 800 Bar verdichten. Braucht Kolbenkompressoren und Zwischenkühlung. Und das ist ein so aufwendiger Prozess, dass man die heute gewohnten Taktzeiten, wenn ein Auto kommt und wieder geladen ist, kann man überhaupt nicht einhalten. Also beim Pkw überhaupt nicht, beim Lkw vielleicht ein bisschen mehr, weil da hat man mehr Platz für diese Flaschen, wo der Wasserstoff drin ist. Die können größer sein und man muss sie deswegen vielleicht nur mit 400 Bar aufpumpen. Auch noch viel genug, aber das ist eher wahrscheinlich, dass man mit Wasserstoff fahren wird, aber nicht mit der Brennstoffzelle, sondern weiter mit dem Verbrennungsmotor. Weil ist ja ein großer Vorteil vom Verbrennungsmotor, dass er mit, ich habe es einmal zusammengezählt, glaube ich, 10 verschiedenen Gas- und flüssigen Kraftstoffen betrieben werden kann. Riesiger Vorteil. Elektromotor geht nur mit Strom.
Ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema. Ich glaube, das ist so circa die einzige Aussage, die wirklich komplett falsch war in meinem ersten Podcast, den ich nochmal angehört habe mit Ihnen. Da haben Sie nämlich gesagt, ich glaube, die Politik wird die Förderung einfach bis ins Unendliche verlängern. Das hat nicht ganz geklappt. Wie haben Sie das denn eigentlich wahrgenommen, als die Politik, wir reden jetzt mal von Deutschland aus, auch wenn wir jetzt hier in Österreich sitzen, als die gesagt haben, so, wir stoppen jetzt die Elektroautoförderung?
Nein, das war ja, man muss ein bisschen anfangen. Es gab ja diese erste Phase der Elektroautos, die sich überhaupt nicht verkauft haben, so vor 7, 8 Jahren. Dann ist ja die Politik dazugekommen und hat gefördert, zuerst ein bisschen und dann ein bisschen und nur ein bisschen und immer mehr. Und endlich ging es dann los, weil es sich für viele Flotten, auch für Eigentümer, gerechnet hat. Also das mit dem Elektroauto, das war dann billiger durch die Förderungen als der Verbrenner. Und es war auch im Betrieb billiger, weil damals der Strom, es gab wenig Stromtankstellen, die heute ja wahnsinnig teuer den Strom verkaufen, bis 1 Euro pro Kilowattstunde in Deutschland, habe ich gelesen. So, und das war der Anfang. Und dann ging es doch ziemlich steil bergauf. Und dann gab es einige, war natürlich für die gesamtheitlich denken, unvorstellbar, diese Fördermengen Milliarden. Und dann haben wir uns ja immer schon gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn diese Förderungen wegfallen? Und sie müssen ja mal wegfallen, weil ein Produkt immer fördern zu müssen, das sich nie selber rechnet, ist ja wirtschaftlich nur eine gewisse Zeit sinnvoll und tragbar. Nun sind diese Förderungen, sie sind ja gar nicht ganz weggefallen. Sie wurden ja nur reduziert. Die Elektroautos zahlen nach wie vor keine Kraftfahrzeugsteuer. Sie tragen also auch nicht zur Erhaltung der Verkehrswege. Beides müssen alles die Verbrennerautos bezahlen. Also sie werden weiter gefördert, nur geringer. Und der Effekt ist natürlich eingetreten, aber er wäre auch ohne diesen Effekt eingetreten, weil die Leute immer skeptischer wurden über das Thema Elektroauto. Und ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Sendung oder auch ich und viele andere dazu beigetragen haben, praktisch die Leute aufzuklären. Was heißt es überhaupt, ein Elektroauto zu haben, zu fahren, es wieder verkaufen zu müssen? Wie mache ich aus dem Ganzen einen Business Case, wie ein Kunde das früher über Jahrzehnte gewohnt war von seinem Verbrenner? Geht mir ein Verbrenner vor, kauft sich ein Auto, Vor 3, 4, 5 Jahre kauft sich ein neues, geht zu seinem Händler, gibt sein Verbrennerauto zurück, gibt noch gutes Geld, er kauft sich einen neuen. Sie wissen, was heute passiert? Wenn ein kommt mit seinem Elektroauto zum Händler und sagt, bitte eintauschen, ich kaufe mir ein neues Auto, egal was, der Händler nimmt das Elektroauto nicht zurück. Aha. Und das ist natürlich eine Katastrophe, ein unheimlicher Lerneffekt für die Leute, die jetzt so langsam verstehen, warum das eigentlich alles nicht so passt, was da die Politik erzählt hat. Und man gemeint hat, naja, wenn die so viel fördern, dann muss doch was dahinter sein. Also diese Aufklärungsarbeit hat sicher sehr viel dazu beigetragen. Und deswegen dieser Abschwung, er ist, fängt langsam an, ist praktisch schon dramatisch. In Österreich, in Deutschland, die ersten 3 Monate geht es schon bergab. Aber auch in anderen Ländern, selbst in Schweden, Finnland, Schweiz, wo auch Förderungen zurückgenommen wurden, geht es wieder bergab. Und ich vermute, ich hoffe, es wird sich auf einen Bereich zurückziehen, wo man sagt, da macht Elektromobilität vielleicht ein bisschen Sinn, stadtnaher Bereich. Das ist also aber in jedem Fall unter 10% der Neuzulassungen. Bestand, was haben wir heute für einen Bestand? 3%, glaube ich, oder in Deutschland. Bestand vielleicht einmal an die 10%, aber mehr wird es nie werden, weil die Kunden gelernt haben, dass sie mit dem Produkt, das sie haben, nämlich mit dem Auto mit Verbrennungsmotor, alles machen können, völlig frei sind in der Fortbewegung, Tag, Nacht, Sommer, Winter, Anhänger und sie können es noch verkaufen. Und es ist auch sicher für einen Porsche-Fahrer, der so einen um 150.000 Euro in seinem Porsche Taycan heißt der, oder? Mhm. So, der kauft ihm 150.000 Euro. Er fährt 3 Jahre oder 4 Jahre, die wollen ja oft immer das Neueste haben, die Early Buyers, ne? Und will sich einen neuen kaufen. Aber sein Auto kauft ihn keiner mehr ab. Weil wer kauft heute, egal in welcher Preislage, ein Elektroauto mit einer Batterie, die dann 3, 4, 5 Jahre alt ist. Das kauft keiner. Das ist viel zu unsicher geworden. Sicher kann man die Batterie testen lassen. Aber diese Unsicherheit führt jetzt dazu, dass diese Elektroautos übrig bleiben. Der Kunde kann vielleicht noch selber damit fahren. 2, 3 Jahre, Reichweite wird ja immer kleiner, weil die Speicherkapazität der Batterie nachlässt. Und was ist dann? Es gibt nach wie vor keine gesicherte Entsorgung, es gibt kein vernünftiges Recycling, vor allem nicht für Lithium, was so schwierig ist zum Recyceln. So, und dann stehen die Autos wahrscheinlich irgendwo auf einer Halde und verrotten still vor sich hin. Was auch viel, glaube ich, die Leute verstanden haben, ist, wir leben in einer Zeit, wo Nachhaltigkeit unheimlich wichtig ist. Egal, was wir uns überleben, machen, ob es eine Waschmaschine ist oder ein Elektroauto, es muss etwas nachhaltig sein. Das heißt, das eingesetzte Kapital muss sich möglichst lang amortisieren. Jetzt überlegen Sie einmal, wie das bei einem Elektroauto ist. Sie kaufen ein Elektroauto um 40.000 Euro, fahren damit und nach 7, 8 Jahren mit dem Tod der Batterie ist dieses Kapital praktisch weg. Und die Nachhaltigkeit ist ja so viel geringer als bei einem Verbrennerfahrzeug. Ein Verbrennerfahrzeug hält 10, 20, 30, 40, 50 Jahre. Wenn man einen Oldtimer hat, weiß man, hält auch 100 Jahre. So, und Sie können auch so einen Verbrenner nach 100 Jahren neue kleine Batterie hinein, Bleisäure, wieder anstarten und er funktioniert. Ja. Und das alles ist bei dem Elektroauto nicht gegeben. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit hat den Leuten so langsam die Augen geöffnet. Aber was natürlich wahnsinnig wehtut, ist diese finanzielle Geschichte, dieser unglaubliche Preisverfall, der in den letzten ein halbes Jahr nachdem die Verleiherfirmen, die ja auch so verrückt waren, zigtausende Elektroautos anzuschaffen, mhm, in dem Glauben, dass die Kunden, die sich ein Auto ausleihen, alle elektrisch fahren wollen. Aber das wollten die alle nicht, weil das auch wieder viel zu unsicher ist. Wo will der Kunde hinfahren? Allein das Nachfüllen, wenn man ein Leihauto wieder zurückgibt, da ist man früher gefahren an die Tankstelle, hat vollgetankt, hat genau gewusst, was kostet. Geht beim Elektroauto alles nicht. Also sind so viele dramatische Geschichten passiert und diese Geschichten von Sixt sind ja alle durch die Weltpresse gegangen, die auch jetzt ihre Elektroautos, ihren Bestand nicht loswerden. Mhm. Und die fürchterlich in das Minus hineinrutschen, weil dieser ganze Business Case, dieser wirtschaftliche Kreislauf, den wir gewohnt waren von den Verbrennerfahrzeugen, der funktioniert nicht mehr.
Waren Sie eigentlich davon überrascht, dass der Preisverfall so extrem ist, also zwischen jeder neuen Generation in kürzester Zeit, oder haben Sie das genau damit auch gerechnet?
Nein, das ist überraschend.
Schon, oder?
Das ist absolut überraschend, dass es so schnell geht.
Ja.
Dass das kommen muss, ist klar. Weil als Ingenieur weiß man, eine Batterie ist ein chemischer Prozess. Mhm. Der spielt sich da ab. Und egal, ob ein Auto fährt oder nicht. Es ist ja so, wenn so ein Elektroauto in der heißen Sonne steht, deswegen sagen ja viele Firmen auch, bitte, wenn du dein Auto parkst in eine kühle Garage und nicht in die heiße Sonne, dann läuft dieser Prozess, dieser chemische Prozess noch schneller ab. So, und je nachdem, wie das Auto abgestellt wird, wo es abgestellt wird, wie heiß es ist, ist so eine Batterie nach 2 Jahren, hat sie 20% ihrer Speicherkapazität verloren und gilt damit als verbraucht, ohne dass das Auto gefahren ist. Es ist besser, ein Elektroauto fährt, weil wenn diese Batterie dann immer wieder ein bisschen auf- und entladen wird, das verlängert die Lebensdauer. Aber ein Elektroauto stehen zu lassen, ist das Schlimmste für die Batterie, was man überhaupt machen kann. Und wenn das einmal irgendwo 6 Monate oder was auf Halde steht, es ist dann nicht mehr neu. Es ist zwar neu, aber die Batterie hat schon einen Teil ihrer Kapazität verloren. Und wie man dann so ein Auto wieder verkaufen will, ist vielen ein großes Rätsel. Und das allergrößte Rätsel ist, wo stehen diese Autos alles? Es gab ja neulich so ein Video von irgendeiner deutschen großen Fernsehgesellschaft, die sind einfach den produzierten Tesla-Autos, die auf einem LKW standen, nachgefahren und haben herausgefunden, dass die alle auf irgendeinem Flugplatz deponiert werden. Und es gibt ja auch viele Bilder von chinesischen Autos, die mit den Schiffen rüberkommen, die stehen dann im Hafen. Zigtausende Autos und wer weiß, wie lange die da stehen. Und bei dieser Kaufzurückhaltung, die wir gerade erleben, ist es ja erschreckend, was dann mit diesen Autos passieren soll.
Naja, es ist ja eh erschreckend, dass am Elektroauto sich eigentlich schon ein gewisser Wirtschaftskrieg entzündet oder relativ schnell fortschreitet. Das haben wir ja auch schon mal besprochen mit den gesicherten Schürfrechten, die Chinesen haben. Also dass die Rohstoffe für die Batterien, die gehen eigentlich über China. Und China selber subventioniert die eigene Wirtschaft ohne Ende, nämlich in Form von billigeren Rohstoffankauf für die Batterien. Und auch die Autos gelten als subventioniert. Jetzt ist jüngst bekannt geworden, dass der amerikanische Präsident Biden 100% Strafzoll auf chinesische Elektroautos aufrufen will. Wie sehen Sie das denn jetzt eigentlich? Also wenn die Autos dann noch nach Europa in den Markt gedrückt werden. Ich meine, das ist ja immer eine große Gefahr, wenn wir jetzt europaweit auch mit Strafzöllen ums Eck kommen. Ich meine, die meisten Autos werden noch in China verkauft.
Ja. Nee, das mit dem China ist zurzeit in meinen Augen wahnsinnig übertrieben, weil die Chinesen fördern nicht nur die Elektromobilität, sie fördern auch die neuen Verbrennungsmotoren. Und da sehe ich die noch größere Gefahr. Es ist bekannt in der Branche, dass Chile zum Beispiel richtig Geld investiert in weiterentwickelte, verbesserte Verbrennungsmotoren. Da sind noch so 10-20% im Verbrauch drinnen. Also das fördert China genauso. Und die Chinesen, das ist das Paradoxe für uns Europäer, die sind technologieoffen. die fördern alles oder gar nichts. Hm. Und wir, Europa, der Herr Timmermans hat es geschafft, die Europäische Union davon zu überzeugen, dass ab 2035 der Verbrenner überhaupt verboten werden soll. Das ist das Schlimmste, was überhaupt je in einer Wirtschaft passiert ist. Jetzt kommen wir wieder auf China, weil es den Chinesen Tür und Tor öffnet für die neuen Verbrennungsmotoren. Und diese neuen Verbrennungsmotoren haben Potenzial noch, so bis 50% Wirkungsgrad. Es gibt schon erste Versuchsmotoren und die werden in China entwickelt. Und das tut einem Ingenieur so weh. Früher sind die Chinesen zu uns gekommen und haben sich hier angeschaut, wie läuft die Wirtschaft, wie baut man Autos, wie baut man Motoren. Und heute schickt Daimler 2000 Ingenieure nach China, um dort zu sehen, wie das gemacht wird. Und noch viel schlimmer ist, Chinesen haben schon angekündigt, dass in Europa Motorenwerke übernehmen werden, um dort diese neuen Motoren zu produzieren. Und das dürfen dann die europäischen Autofirmen in ihre Autos einbauen. Eine Horrorvision. Und man kann nur hoffen, dass besser heute als morgen der große Schwenk erfolgt und die Europäer wieder anfangen, selber die Verbrennungsmotoren weiterzuentwickeln, weil da haben wir noch eine gewisse Chance. Da haben wir die Ressourcen, leider viele Ingenieure entlassen, aber die kriegt man wieder zurück. Also hier haben wir wirklich noch eine Chance gegen die Chinesen. Beim Elektroauto haben wir es nicht, weil dort, wie Sie auch schon sagten, eben die Chinesen diese ganzen Rohstoffe, Lithium oder was auch immer, Kobalt haben, alles in chinesischer Hand. Und jeder, der versucht, in Europa ein Batteriewerk, also Batteriewerk kann man ja leicht bauen, das ist ja nur das Zusammenlöten der Elemente. Aber diese Zellen selber, wo die wertvollen Rohstoffe drin sind, kommen alle aus China. Hm. Wenn man versucht, das in Europa selber herzustellen, ist man wieder von den Chinesen abhängig, weil von dort kommt das Lithium. Und dann kann es natürlich noch viel teurer werden, als das, was die Chinesen machen. Also auf dem Gebiet haben wir gegen China wenig Chance, aber ich glaube auch nicht, dass der Markt für kleinere, billigere Elektroautos groß ist. Ich glaube, der ist sogar kleiner, dieser Markt, als bei den teureren Elektroautos. Wer soll sich so ein Elektroauto kaufen? Der Mann, der das kaufen soll, der hat nicht so viel Geld, dass er sich als zweites oder drittes Auto kauft. Der braucht ein Auto, das Tag und Nacht fährt. Und aus den beschriebenen Gründen kann das nur ein Verbrenner sein. Also wo ist der Markt für die billigeren Elektroautos? Das können nur Stadtautos sein. Und dann sind es auch wieder Autos für die reicheren Leute. Aber die haben ja schon alle ihr Elektroauto.
Das ist interessant.
Die teureren Elektroautos. Ja. Also ich glaube, dass der Markt, da macht man sich zu viel Sorgen, der Markt für billige Elektroautos, der ist kleiner, als die Leute annehmen.
Hm. Ich hätte jetzt tatsächlich eher auf die kleinen Stadtautos getippt, wo ich eigentlich Elektromobilität sehe, dass man aus den Innenstädten die Verbrennungsabgase rausbekommt oder sowas. Ja. Das ist ja trotzdem nicht CO2-neutral, wissen wir ja alle, aber es ist wenigstens lokal, wird da nichts verbrannt. Und die großen Autos, ich meine, diese riesen Elektro-SUVs brauchen wir ja nicht unbedingt noch in der Innenstadt, die an die 3 Tonnen jetzt wiegen, wie der neue, ja, die neue G-Klasse von Mercedes als Elektro, ne, was ein LKW-Führerschein braucht. Ja. Mercedes hat gerade bekannt gegeben, dass sie die große Elektro-Plattform nicht mehr weiterführen werden. Das widerspricht dem eigentlich.
Das ist ja alles eine Konsequenz dieser Kaufzurückhaltung, die Gott sei Dank eingesetzt hat. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, muss draufkommen, dass die EU möglichst bald dieses Verbrennerverbot kippen muss, weil die Deutschen haben gesagt, 2030 wollen wir 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen. 15 Millionen. So, jetzt haben wir vom heurigen Jahr haben wir das erste Drittel, Januar, Februar, März, April. Das waren genau 111.000 Elektroautos. Das gibt also noch 21 Dritteln, Jahresdritteln, bis 2030. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man ungefähr auf 2,4 Millionen Elektroautos. Der Bestand ist 1,5. Also wir bleiben unter 4 Millionen. Und das Ziel war 15 Millionen. Mhm. Also da spätestens muss es den Leuten wie Schuppen von den Augen fallen und sagen, das geht nicht, die Leute wollen das nicht. Wir haben uns getäuscht, das ist nicht so attraktiv, wie die Politik meint. Aber ich glaube, dass dieser Lerneffekt mit Preisverfall, keine Nachhaltigkeit, gar nicht besser für die Umwelt, unheimlich geholfen hat. Sehr geholfen hat, hat auch diese VDI-Untersuchung, Verein Deutscher Ingenieure, haben ja wirklich zum ersten Mal gemessen, wie sauber oder nicht sauber so Elektroautos wirklich sind, im Vergleich zu verbrennen, ja. In Abhängigkeit von dem Strom, den sie aufnehmen. Jeder weiß heute, das Elektroauto hat diesen riesen CO2-Rucksack von der Batterieherstellung, den haben wir ja alle nach China zurückgelassen, wenn die Batterie nach Europa kommt, ist sie sauber. Eine unglaubliche Lüge und eine Mogelpackung. So, der ist da, der ist im Auto und den muss man mal abarbeiten. Und jetzt sagt man ja, das Elektroauto fährt sauber rum. Schön für den Ort, aber nicht für das Klima, für das Globale, weil das ist nur nochmal eine globale Geschichte. So, das muss ja dieses Elektroauto irgendwo auch noch Strom ziehen. Und diese VDI-Untersuchung hat genau gesagt, okay, wenn es grünen Strom zieht, zum Beispiel, wenn man zu Hause, wieder eine schöne Geschichte für die Reichen, ein schönes Haus hat mit Solardach, mhm. Da kriegt das Elektroauto wirklich grünen Strom. Und dann ist es in Ordnung. Aber selbst dann muss ein Elektroauto mal 60.000 Kilometer fahren, um den vergleichbaren Verbrenner wieder einzuholen. Nur, es fahren ganz wenige Elektroautos wirklich mit grünem Strom. Sie fahren auch nicht, was viele Leute glauben, mit dem Durchschnittsstrom, der aus der Wand herauskommt. Der Durchschnittsstrom ist eine Mixtur aus sauberem Strom und Kohle und was weiß ich, Wasserkraft. So, und dieser Durchschnittsstrom, der geht zwar ins Elektroauto hinein, aber es ist ein Zusatzstrom, den das Elektroauto aufnimmt, ein sogenannter Marginalstrom, und der muss irgendwo herkommen. Wir verbrauchen ja Gott sei Dank den sauberen Strom ununterbrochen. Licht, es brennt, was auch immer Strom braucht, der saubere Strom ist weg, weil er ununterbrochen verbraucht wird. Wenn jetzt einer Zusatzstrom aus dem Netz zieht, kann der nur von kalorischen Kraftwerken kommen. Es muss er schnell reagieren. Und das kalorische Kraftwerk reagiert schnell und kann das jetzt wieder ausgleichen. Das heißt, im Endeffekt fährt das Elektroauto nicht mit dem Durchschnittsstrom aus der Wand, sondern es fährt mit schmutzigem Strom, der dann von einem kalorischen Kraftwerk kommt. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, kommt man schnell drauf, was eh klar ist, dass das Elektroauto über die Laufzeit überhaupt nie besser wird als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Das heißt, die große Lüge, die ja aufgetischt wurde von der Politik, das ist sauber, das ist das, was die Umwelt rettet, ist eine unglaubliche Lüge, mhm. Und die muss möglichst schnell korrigiert werden, damit die Leute auch wieder ein bisschen Vertrauen bekommen in die Politik, denen das so viel Unsinn erzählt.
Ich glaube, nicht nur die Leute, die Endkonsumenten der Autos müssen Vertrauen bekommen, sondern vor allem auch die künftigen Ingenieure. Sie haben schon gesagt, die sind teilweise weggelaufen. Ich habe gerade jüngst mit einem Professor gesprochen, Dr. Meyer, der unterrichtet Kraftfahrzeugwesen, der sagt, das ist fast tot. Also der Nachwuchs für Verbrennungsmotoren ist fast ausgestorben. Und auch Leute, die jetzt schon im Masterstudiengang sind, die fragen ihn, ob sie aufs richtige Pferd gesetzt haben oder ob sie vielleicht doch lieber hätten was anderes, Architektur studieren sollen oder so, oder wie man Windräder baut. Und was denken Sie denn, kann man das nochmal wieder so aufbauen, dass wir da in Deutschland zu alter Stärke zurückkommen? Oder wird das so sein, dass die Ingenieure hier ausgebildet sind und dann nach China abwandern müssen?
Eine fürchterliche Geschichte, die Sie erzählen, sie stimmt leider. Mhm. Ich habe ja 33 Jahre unterrichtet an der TU Wien, Rennmotoren und Rennfahrzeuge. Nebenbei war Honorarprofessor, also ein unordentlicher Professor. Und ich hatte immer so 50, 60 Hörer voller Begeisterung, Verbrennen, habe denen immer gesagt, bitte Jungs, denkt gesamtheitlich. Denkt nicht nur, was hinten beim Elektroauto nichts rauskommt, sondern wohin hat er das alles exportiert, wo wird das alles. Ihr müsst lernen, gesamtheitlich zu denken. Nur dann werdet ihr gute Ingenieure. Diese Vorlesung habe ich vor 3 Jahren abgegeben an den Wolfgang Ulrich, ehemaliger Audi-Motorsportchef, der macht es brav weiter. Da sitzen maximal 10 Leute drin. Und das ist erschreckend. Aber das ist alles eine Konsequenz der Medien, die dauernd geschrieben haben, die letzten 4 Jahre, die Zukunft ist elektrisch. Und die jungen Leute, außer sie hören zufällig unsere Sendung,
hören immer mehr übrigens.
Oder sehen sie, woher sie werden dauernd bombardiert, die Zukunft ist elektrisch. Mhm. Aber es gibt eine positive Meldung, der Professor Beidl aus Darmstadt war auch in Wien am Symposium und der hat mir erzählt, es nehmen bei ihm, also in Darmstadt, Darmstadt ist eigentlich eine klassische Hochschule für Maschinenbauer, nimmt die Zahl der Hörer wieder zu. Also es ist deswegen so dringend, die ganze Geschichte, dass die Leute auch wieder glauben an das, was sinnvoll ist und sich nicht blenden lassen von diesen politischen Aussagen, alles wird elektrisch sein in der Zukunft, was sich sofort bewegt.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Wiener Motorensymposium, was jedes Jahr stattfindet, wo Sie auch Stammgast sind seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber da haben wir auch schon
seit mal Anfang.
Seit Anfang, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Jetzt reden wir mal über die letzten 5 Jahre. Also ich finde, das ist eigentlich eine tolle Spannweite, wo die Elektromobilität so richtig Fahrt aufgenommen hat, / aufnehmen sollte und eigentlich, ja, wo es so im letzten halben Jahr so eine Art Ausverkauf stattfindet, hat man das Gefühl. Also auch die Medien schwenken ja um. Und auch die Leute, die so in dieser Management-Ebene unterwegs sind, also ich meine, die haben das natürlich auch immer brav nachgebetet. Elektro, Elektro, Elektro. Ja. Und auch die schwenken ja größtenteils wieder um. Jüngst haben wir jetzt ja gerade gehört, dass VW auch überlegt, wie sie vielleicht ihre Fließbänder wieder weiter betreiben können. Das Motorensymposium, wenn Sie jetzt mal die letzten 5 Jahre sehen, war das auch so, dass man vielleicht, sagen wir mal, vor 4 Jahren gesagt hat, wir wissen gar nicht, was wir hier noch vorstellen sollen, außer Elektromotoren, oder haben die immer weiter gearbeitet an Verbrennern?
Nein, das war auch unheimlich lastig für Elektromobilität. Mhm. Vorträge über Batterien, es wird ja jeden Tag eine neue Batterie so quasi erfunden, und die man in 10 Sekunden laden kann, die leichter ist als ein Tank. Also da wird unheimlich viel Unsinn erzählt. Also das hat sich leider auch sehr verschoben Richtung Elektromobilität, weil es ja auch gang und gäbe war. Alle haben gesagt, das ist es. Vom heurigen Symposium kann ich was Positives berichten. Es gab 2 sehr schöne Vorträge, noch dazu von Audi.
Die einen neuen V6 vorgestellt haben. Ne?
Audi gesagt hat, sie wollen ja noch früher aus der Produktion von Verbrenner aussteigen, bis 2035, nämlich schon 2033. Aber sie hätten dann wenigstens noch einen Verbrennungsmotor, das ist der Formel 1 Motor. also Audi hat wirklich 2 sehr schöne Vorträge gehabt über Vierzylinder.
Ja.
Einen Vierzylinder TSFI, ein wirklich wunderbarer Motor, der so alles hat, was man eigentlich braucht. Und einen ganz neuen V6 Motor. Auch natürlich Benziner. Und es gibt so die ersten Zuckungen, sage ich einmal. Und es gibt auch Zuckungen mit Wasserstoff im Verbrennungsmotor für den LKW-Bereich. Da gab es auch einige Vorträge. Also ich hoffe sehr, dass beim nächsten Wiener Motorensymposium, ich bin mir ganz sicher, dass da wieder die Vorträge kommen, wie mache ich den Verbrenner noch sauberer, wie mache ich ihn noch sparsamer, vor allem zusammen mit den neuen Kraftstoffen. Weil es wird das Einzige sein, was uns überbleibt, was uns wirklich hilft, der Umwelt was Gutes zu tun. Das Elektroauto tut der Umwelt nur Schlechtes. Ein heutiger Verbrenner ist schon besser, wenn man es gesamtheitlich betrachtet, als ein Elektroauto. Also wir haben eigentlich nur eine Chance, mit den Verbrennerautos die weiter zu verbessern und mit neuen Kraftstoffen zu betreiben, dann können wir wirklich was Gutes für die Umwelt tun. Und das werden die jungen Studenten verstehen, lernen. Jetzt wieder diese Artikel über die negativen Seiten der Elektromobilität, die häufen sich ja wirklich in letzter Zeit. radikal und das ist gut so, damit die jungen Leute wieder lernen und sich dann das richtige Studium aussuchen. Mhm. Da brauchen wir dann die besten Ingenieure, vor allem um die Chinesen wegzuhalten mit ihren Verbrennungsmotoren. Weil beim Verbrennungsmotor haben wir wirklich noch eine Chance, beim Elektroauto haben wir sie nicht mehr.
Kommen wir gleich nochmal drauf, was die Chinesen gerade vorgestellt haben. Der Audi-Motor jetzt, also ich finde ja gerade Audi und VW, das sind ja für mich die Marken, die unter Herbert Diess am konsequentesten das Verbrenner aus vorangetrieben ja. haben und ein Elektroauto nach dem anderen auf den Markt geworfen haben, zumindest VW. Wenn jetzt Audi kommt und einen neuen V6 vorstellt und einen kleinen TFSI-Motor, wann haben die denn damit angefangen, das zu entwickeln? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das sind ja alles keine wirklich neuen Motoren. Es sind auch die letzten, es entstehen ganz, ganz selten wirklich ganz neue Motoren. Hm. Es sind immer Weiterentwicklungen. Der Ursprung von diesem TFSI-Motor, also ein Block und so, da habe ich noch gearbeitet bei Audi. So alt sind diese Linien, die gegeben sind durch den berühmten Zylinderabstand.
Mhm. Also wie ist Stichmaß. Zylinder? Aber ich gelernt habe durch ihn. Das.
Die nach wie vor Motoren, die haben 88 mm Zylinderabstand. Ja. Also die Basis ist eigentlich immer dieselbe, nur das Ganze drumherum. Die Reibung, die Kolben, Miller-Cycle, Brennraumformen, Anzahl der Ventile, Kühlung der Ladeluft vor allem, Turboaufladung, das ändert sich. Abgasnachbehandlung natürlich ganz wichtig. So, und da sind die großen Änderungen drin. Mhm. Also das sind in dem Sinn nicht wirklich neue Motoren, sondern immer Weiterentwicklungen, die aber auch unheimlich viel Zeit und Hirn brauchen, um sie richtig zu machen, damit dann im Endeffekt für den Kunden das Beste rauskommt und auch für die Umwelt. Die darf man nie vergessen.
Aber hat Audi, wenn die das jetzt vorgestellt haben, etwa heimlich weiterentwickelt, obwohl sie offiziell noch gesagt haben, wir machen nur Elektro?
Ja.
Kann das sein?
Dann hat man von VW mal erzählt, bei VW sitzen eigentlich auch noch 2000 Ingenieure, die Motoren entwickeln. Also man hat schon nicht wohl alle entlassen, aber sehr viele und die muss man halt wieder zurückholen und was man gerade jeden Tag kommt, man diese Meldungen rein. Zuerst fällt der Kolenius um und sagt, jetzt bauen wir doch wieder Verbrenner. Skoda hat schon gesagt, sind alle jetzt unheimlich an der Formulierung eines neuen Statements, damit sie es nicht allzu sehr blamieren, wenn sie die Elektromobilität doch nicht so kommt, wie sie das vorhergesagt haben. Also diese Formulierungen sind köstlich, gerade der Audi-Chef im neuen Automotorsport, wie der sich herumwindet, diese Frage, aber im Endeffekt wird ja doch der Kunde wahrscheinlich entscheiden, ist köstlich, natürlich entscheidet es der Kunde, es ist wirklich der Kunde, auf den ich immer vertraut habe. Und wer soll es sonst entscheiden? Das Schöne an der Kundenentscheidung ist, die kommt, weil der kauft halt nicht die Autos, und dann muss die Regierung, die müssen dann reagieren darauf, die Politik. So, und der Kunde entscheidet das. Und das Schöne daran ist, dass dann keiner schuld ist. Es ist nicht die Politik schuld, die das befohlen hat. Es ist nicht der Topmanager schuld, sondern der Kunde ist schuld. Und damit haben wir einen Schuldigen. Und die Politik ist dann, naja, der Kunde wollte es halt doch nicht so, wie wir wollen. Und die Topmanager, die viel an Fördergeldern kassiert haben, also nicht sie, sondern die Firmen, die sagen, naja, da haben wir uns auch ein bisschen vertan. Aber es ist eigentlich so logisch, wenn man es gesamtheitlich überdenkt, was sich da jetzt gerade abspielt nach 7, 8 Jahren von Unmengen Milliarden von Fördergeldern vergeudet, wo die Leute jetzt doch draufkommen, das kann es nicht sein. Und wir brauchen den Verbrenner und die E-Mobilität wird sich auf einen sinnvollen kleinen Teilbetrag zurückziehen.
Sie haben mal eine Sache gesagt, was immer für Sie Gift bei Förderung ist, und das hat fast dieser Übernachtstopp dieser großen Förderung. Das war ja am Wochenende irgendwie. Also man hat ja montags da gestanden und gesagt, Mist, ich kann mein Auto noch gar nicht zulassen, ich kriege keine Förderung mehr. Ja. Da sind ja die ganzen Autohersteller eingesprungen. Oder viele Autohersteller und haben das dann als Rabatt gegeben. Und die Autos sind jetzt ja auch nicht wirklich teurer geworden, sondern Tesla senkt regelmäßig die Preise und andere Hersteller auch. War das für Sie klar, dass die Förderung eigentlich als Marge bei den Herstellern mit eingepreist war und man da das als Spielraum ausgenutzt hat? Oder?
Nein, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann für einen Automobilhersteller, ist, wenn er ein Produkt fertig hat und es nicht verkaufen kann. Jetzt sind wir wieder beim Elektroauto. Das Schlimmste ist, wohin geht dieses Auto, wenn es der Kunde nicht nimmt? Deswegen hat die Automobilindustrie, die meisten zumindest, gesagt, wir übernehmen jetzt die Förderung, nur damit ihre Autos loswerden. Hm. Wenn das Elektroauto mal beim Kunden ist, haben wir eh besprochen, dann fährt es und dann hält auch die Batterie eine Zeit lang. Das Schlimmste ist, wenn die Autofirmen, die selber, die Autos auf Halde stellen müssen. Jeder weiß, in Deutschland gibt es riesige Hallen, eine da am Feuchtwanger Dreieck, da stehen neue Elektroautos rum. Hm. So, und deswegen hat die Autoindustrie gesagt, so, jetzt übernehmen wir das, was die Förderung war. Aber das kann sie auch nicht immer machen. Und wenn man liest, in Amerika, dieses Verlustgeschäft, es wird ja das Geld in der Autoindustrie nach wie vor mit den Verbrennern verdient. Hm. Keine Firma verdient Geld mit Elektroautos. So, und nur deswegen, weil die Firmen so viel Geld mit den Verbrennerautos verdienen können, dass sie sich diesen Luxus Elektroauto überhaupt leisten. Ohne dem ginge es gar nicht. So, jetzt fallen natürlich oder müssen diese Förderungen von der Auto auch wegfallen. Die Regierungen überall werden weiter reduzieren. Und deswegen wird dieses Ziel, diese vielen Elektroautos auf die Straße zu bringen, kläglich scheitern. Und dann muss irgendetwas passieren. Weil wenn man sich das jetzt vorstellt, das Verbrennerverbot bleibt bestehen. Dann kaufen sich die Leute vorher, also vor 35 noch alle einen Verbrenner. Und dann haben wir vielleicht noch 5%, die ein Elektroauto kaufen. Da kann man sich ausrechnen, wie kaputt dann die ganze europäische Autoindustrie ist. Hm. Es gibt leider die Verdächtigen, den Herrn Timmermans, den es ja Gott sei Dank nicht mehr in Europa gibt, dass es dessen Ziel war, die europäische Autoindustrie kaputt zu machen. Mit diesem Verbot. Und schon deswegen muss man sagen, da sind politische Überlegungen drin, die kann man als wirtschaftlicher, als Ingenieur wirklich nicht gutheißen.
Also ich meine, ein großer Faktor ist ja auch immer Fahrzeuggewicht. Also immer Energie, die beschleunigt und abgebremst werden muss, bedeutet Feinstaub, alles Mögliche. Und warum kann man die Autos nicht eigentlich leichter machen oder Gesetze vielleicht dahingehend machen, dass man nicht immer nur auf diesen Euro-Abgasen rumhackt, sondern dass man sagt, okay, die Autos dürfen vielleicht nicht schwerer werden? Oder was würden Sie denn befürworten eigentlich?
Ja, jetzt sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, das ist Intelligent Simplicity. Ich habe da zwei Plenarvorträge halten dürfen, einmal in Wien am Symposium. Wie macht man Dinge einfacher? Einfacher heißt automatisch auch leichter, weniger Teile, geringere Kosten. Man muss aber mehr Hirn hineinschauen. Es ist wahnsinnig viel leichter, etwas kompliziert zu lösen, als einfach zu lösen. Das einfache Lösen ist sehr viel schwieriger, lohnt sich aber. Und jetzt sind wir zum Beispiel bei dem Thema Plug-in-Hybrid und reines Verbrennerauto. Ein Plug-in-Hybrid, wenn man jetzt das Gegenteil nimmt von Intelligent Simplicity, ist das Stupid Complexity. Und wenn Sie so ein Plug-in, da wurde ein Golf vorgestellt in Wien am Symposium, mit als Plug-in-Hybrid. Und wenn, allein wenn der das Bild zeigt, sein Schnittbild vom ganzen Auto, was da so alles drinnen ist, bei einem Plug-in-Hybrid, da ist ja alles doppelt drin, ne? Der Verbrenner, Getriebe und Elektromotoren und Batterie und alles und Tank, es ist wahnsinnig. So, und dadurch werden die Autos natürlich sehr viel schwerer. Was schlecht ist insgesamt für den Verbrauch, schlecht ist für den Reifenabtrieb. Und deswegen meine ich, wir sollten einen Weg zurückfinden auf die einfachere Lösung. Und der Diesel war verpönt, die letzten 7 Jahre. Das Interessante am Diesel ist heute, dass der überall zurückkommt. Im letzten Monat in Österreich plus 20% Dieselverkäufe, Elektroauto minus 5, in Deutschland glaube ich auch plus 20. Selbst in der Schweiz, die überhaupt keine Dieselkäufer sind, kommt der Dieselmotor wieder. Und da kann man ein bisschen spekulieren, warum ist es so? Hoffentlich nicht, weil die Leute an eine Krise denken. Wenn er an eine Krise denkt und sein Auto, dann will er das Auto haben, das mit einem Tank am weitesten fährt. Und das ist nach wie vor der Diesel. Mhm. Und der andere Teil der Dieselgeschichte ist, dass der nach wie vor weniger CO2 macht als ein Benziner. So, also der Diesel kommt da wieder und damit können Sie die einfachstmöglichsten, mit dem Benziner natürlich genauso, die einfachstmöglichsten Autos bauen, die auch am leichtesten sind. Der Chefredakteur von Automotorsport ist neulich gefahren mit irgendeinem 7er BMW 6-Zylinder Diesel. Ein Riesenauto, er wollte, glaube ich, von Stuttgart nach Rom oder irgendwo hin, also ganz weit fahren und ist wirklich auf Sparsam gefahren. Und da ist ein Verbrauch, also ohne Klimaanlage, alles, von 6 Liter rausgekommen. Das heißt, Sie können heute Dieselfahrzeugen unglaublich sparsam schon fahren. Wenn man sich ein bisschen auch zurückhält, bringt es wahnsinnig viel. Und da muss man weiter ansetzen. Und dann wird das Auto auch nicht so schwer, als wenn da alles drinnen ist. Batterie und Elektromotor und die ganze Elektronik, was man so braucht. Also das stimmt. Man sollte die Autos wieder leichter machen. Ein Teil des Zusatzgewichtes ist natürlich Sicherheit. Und da ist es natürlich sinnvoll, hat früher mal gehabt 2 Airbags, heute sind 7 oder 8 Airbags in den Autos. Die Struktur ist verbessert, das Crashverhalten ist verbessert. Ein bisschen Isoliermaterial braucht man auch. Also ein gewisser Anstieg des Gewichtes ist vertretbar. Aber was da oben rauskommt bei diesen Riesenschinken, ist 3 Tonnen. Ja, da muss man sich wirklich fragen, warum und wieso. Aber die Leute kaufen es. Ich meine, solange die Leute etwas kaufen, wollen sie, dass man ihnen vorschreibt, Wohnung darf nur 70 Quadratmeter.
Nee, eigentlich nicht. Aber
eigentlich? Also,
was wäre denn, ja gut, aber ich meine, auf der anderen Seite redet ja immer alle über Umweltschutz und die Leute wollen ja auch die CO2-Neutralität oder ich weiß nicht, ob die Leute das wollen, aber eben und kaufen dann die größten Autos, die man fahren kann. Ich bin ja großer Fan von einem Auto und zwar, ich mache noch einen zweiten Podcast, der heißt Future Classics. Da reden wir über Autos, wo wir sagen, das könnten mal Klassiker werden. Und da haben wir neulich über ein Auto gesprochen und da bin ich tatsächlich großer Fan von und das ist dieser 3-Liter Lupo, den Ferdinand Piëch ja irgendwann mal extrem vorangetrieben hat, parallel zum Bugatti-Kauf und den 1000 PS Autos, hatte sich auch um
das 1-Liter Auto, meinte
ich. Nee, den XL1, den gab es also, ja auch, das 1-Liter Auto, aber es gab ja den Lupo, den gab es ja zu kaufen regulär, 3-Liter Lupo. Ja. Da sind ja ganz viele Magnesiumteile verbaut und der ist ja komplett anders. Mit Automatik, mit einer kleinen Automatik, einem kleinen Dieselmotor, der wirklich 2,99 Liter auf 100 Kilometer schafft. Was wäre denn für Sie aus heutiger Sicht mit den Sicherheitsvorkehrungen, die man heute braucht, so das Optimum eigentlich an Auto, womit man glücklich wird? Ist es die Golfklasse, an der man optimieren müsste? Und was für eine Art von Antrieb würden Sie da einbauen?
Dieses Auto war unheimlich clever gemacht. Mhm. Es hat nur ein Armen-Image gehabt. Das heißt, dem Auto hat man sofort angesehen, dünne Räder kennen und schmal, da muss einer drin sitzen, der kein Geld hat. Und das war der Fehler. Wenn man heute besonders sparsame Autos macht, bei Opel hat man schon den ersten Corsa mit 3 Liter Hubraum, mit 3 Liter Verbrauch.
Ach, das toll.
Den gab es leider nicht. Also den ersten Corsa mit 3 Liter auf der IAA war das die Show überhaupt. Den konnte man wirklich mit 3 Litern fahren. Aber das war natürlich, der hat genauso ausgeschaut wie ein Corsa, war noch tiefer gesetzt, Spoiler und so. Aber die Materialien waren zu teuer. Mhm. Also wenn man heute wirklich rangeht, und wir müssen das besser heute erstmal machen, diese Verbrenner nochmal deutlich sparsamer zu machen, das heißt, dieses Thema 3 Liter Auto, das muss wieder kommen, oder 4 Liter Auto. Und dann muss es auch einfach sein und es darf nicht ausschauen wie ein armes Auto. Die Leute kaufen sowas nicht. Mhm. Das heißt, man darf dem Auto nicht ansehen, dass es ein besonders sparsamer ist, sondern es muss halt ausschauen wie ein Golf oder wie ein Astra. Inzwischen ist ja der Polo oder der Corsa genauso groß wie früher der Golf oder der Astra. Also das sind die richtigen Autos für die Zukunft. Und da hat sich nicht viel geändert. Familien kaufen nach wie vor Autos in dieser Größenordnung und Preisklasse, weil sie das meiste bieten. Und mit dem kann man einen Anhänger ziehen oder in der Nacht fahren, im Winter fahren, im Sommer fahren. Wir erfüllen halt dieser Wunsch des Menschen nach der möglichst freien Fortbewegung. Und das ist eine Basis auch, warum das scheitert mit der Elektromobilität. Der Wunsch des Menschen nach der möglichst freien Fortbewegung, der ist nach wie vor da. Und zwar muss der immer funktionieren. Nicht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn die Batterie zufällig voll ist, sondern er will das Auto da stehen haben, wo er sich reinsteigt und genau weiß, Tank ist voll, nicht, ich fahre zur nächsten, und er fährt 1000 Kilometer. Und das ist halt das, was ein Verbrennerauto kann und ein Elektroauto nie können wird.
Jetzt hat Porsche gerade vorgestellt, dass es die Entwicklung abgeschlossen ist beim 911er als Hybrid. Ich weiß oder habe mal gehört, seit gewisser Zeit, ich meine auch schon seit der 991-Generation, ist im Bauraum von Getriebe vorgesehen, dass man da einen Elektromotor einbauen könnte. Und ich finde ja die Idee ganz gut, bis auf natürlich dieses Zusatzgewicht, dass man die Energie, die man beim Bremsen verpuffen lässt, dass man die eigentlich irgendwo zwischenspeichert und wieder für einen gewissen Boost dann wieder nutzen könnte. Aber das geht natürlich einher mit dieser Komplexität. Wie sehen Sie solche Autos? Brauchen wir das? Oder braucht man einen Porsche 911 Hybrid? Oder ist das irgendwie am Ziel vorbei entwickelt?
Nein, das Thema Hybrid ist deswegen so schwierig zu erklären, weil es drei Arten von Hybriden gibt. Mhm. Nicht für die Statistik, nicht für die Politik, aber in Wirklichkeit gibt es drei verschiedene. Die erste ist der sogenannte Mild Hybrid, der sehr vernünftig ist. Da wird im Prinzip nur der Generator, die Lichtmaschine, wird ersetzt durch einen Motorgenerator, so ungefähr mit 20 kW, nach wie vor mit einem Niemen angetrieben. So, und dazu braucht man dann ungefähr eine Batterie mit 48 Volt, eine eigene Batterie, die speichern kann, wie sie jetzt auch beim Rekuperieren. Und das kann der Verbrennungsmotor auch, wenn er so ein Mild-Hybrid-System hat. Nicht so perfekt wie bei einem Vollhybrid, weil der hat eine noch größere Batterie. Aber dann nehme ich schon das meiste mit, was sinnvoll ist. Und dieser Mild-Hybrid, der sehr sinnvoll ist und der sich auch rechnet, den hat fast eh schon jedes Auto. So, und das wird sich weiter natürlich durchsetzen. Dann haben wir den Vollhybrid. Das ist alles, was dann so Toyota Prius ist zum Beispiel, der schon rein elektrisch, der Mild Hybrid kann im Prinzip nicht rein elektrisch fahren, braucht auch nicht unbedingt, obwohl man das auch machen könnte, wenn man diesen Motorgenerator ans Getriebe dran hängt, ginge das auch, so rein zum Kriechen oder im Stoßverkehr wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Also es geht auch mit einem Mild Hybrid. So, der macht viel Sinn, kommt. Und damit kann man auch schon ganz ordentlich rekuperieren. Da gibt es den Vollhybrid, das ist dann, haben natürlich alle einen Verbrenner an Bord, an Regler. Obwohl die Politik rechnet, dass es alternative Antriebe. Es ist aber gar kein alternativer Antrieb, weil er nach wie vor einen Verbrennungsmotor hat. So, und der kann dann elektrisch fahren, hat eine entsprechend große Batterie. Die erleben zurzeit einen gewissen Boom. Das sind die Plug-in-Hybride. Beim Plug-in ist ein Vollhybrid, wo Sie die Batterie auch noch von extern aufladen können. Der normale Vollhybrid, wie ein Toyota Prius, ist ein abgeschlossenes Objekt. Das macht den Strom selber über den Verbrenner und kann dann den Strom auch wieder zur Beschleunigung nutzen, was auch der Mild Hybrid kann, aber halt nur mit 20 kW. So, und beim Plug-in wird's ganz schwierig. Der aber erlebt jetzt einen gewissen Boom, weil es wohl einige Elektroautokäufer gibt, die sagen, also ein Elektroauto kaufe ich mir nimmer. Da lese ich so viel Negatives. Aber ich tue vielleicht was Gutes, wenn ich mir so einen Plug-in-Hybrid kaufe. Ne? Naja, gut. Da kann er auch zu Hause, wenn er ein Solardach hat, kann er den auch zu Hause mit grünem Strom aufladen. Kommt zwar nicht sehr weit damit. Und es ist die Stupid Complexity-Lösung. Mhm. Weil der hat alles an Bord und wird schwer. Und ich glaube auch nicht, dass das langfristig wirklich ein Marktanteil ist, der sehr groß sein wird. Das ist so eine Übergangslösung. Wie hat das verkauft? Das Beste aus beiden Welten. Aber das ist in meinen Augen viel zu kompliziert.
Das Schlechteste aus beiden Welten, ne? Wahrscheinlich. Ja. Welches System würden Sie präferieren? Also tatsächlich diesen ganz kleinen Akku, diesen.
Ja, genau. Das war auch Daimler bei vielen Daimler verkauft hat. Die haben so einen Diesel, der so einen Mild Hybrid hat. Wichtig ist, dass man die Batterie noch selbst, dass man die ausbauen kann. Hm. Und das kann man bei einem Mild Hybrid mit einer 48 Volt Batterie, geht das noch. Schlimm wird es in dem Moment, wo die Batterie Bestandteil des Autos ist, Bestandteil des Unterbodens ist. Und jetzt sind wir beim Recycling. Und immer wenn man eine Batterie rausnehmen kann, egal ob Bleisäure oder was auch immer, tut man sich beim Recycling schon einmal viel leichter. Und dieses Thema Recycling von den Elektroautos oder auch selbst von den Plug-in-Hybriden, also immer wenn die Batterie Bestandteil des Bodens ist, dann wird es schwierig. Weil dann muss man ran an das Zeug, muss das ausbauen, da traut sich schon der Entwerter überhaupt nicht mehr dran, das ist ihm viel zu gefährlich. Da sind so viele offene Fragen. Man kann heute mit Fug und Recht behaupten, es gibt zwar so Pilotanlagen für das Recyceln von diesen Lithium-Ionen-Batterien, aber es sind wirklich Pilotanlagen. Das ganze System funktioniert nicht, weil es auch viel zu kompliziert ist. Das zu arrangieren, wer baut die Batterie aus, wer schickt sie dann wohin. Der normale Altautoverwerter nimmt diese Autos nicht. Er weigert sich. Ne? Er nimmt den Verbrenner, den kann man ja, zu 90% recyceln. Unter uns gesagt, ein Elektroauto dürfte ja in Europa gar nicht zugelassen werden, offiziell, weil er die Recyclingquote nicht erfüllt. Die Batterie ist nicht zu 80% recycelbar. Also theoretisch dürfte es gar keine Zulassung geben.
Hat man drüber hinweggesehen. Vergessen genau
hinzukommen. Sonderregelungen eigentlich.
Finden Sie eigentlich, dass die Batterieentwicklung jetzt mal über die letzten 5 Jahre schneller oder langsamer fortgeschritten ist, als Sie es erwartet hätten, auch was so Energiedichte und Gewicht und sowas anbelangt?
Ja, die ist fortgeschritten, aber man muss sehr vorsichtig sein mit diesen Sensationsmeldungen. Ich vertraue da lieber auf die Warnbatterie-Experten, Professor Wintern, und die sagen, in den nächsten 10 Jahren ist Lithium-Ionen praktisch gesetzt. Hm. Das ist jetzt erprobt unter Anführungszeichen. Man muss ja dann, wenn eine ganz neue Technologie wiederkommt, sind aber trotzdem immer chemische Dinge. Wenn man Strom speichern will, braucht man Chemie. Da hat man wirklich wieder das Problem mit Entflammbarkeit, mit Explosionen. Man liest da immer noch viel zu viel, auch von diesen Rollern und Fahrrädern. Diese Lithium-Ionen-Akkus sind nicht so einfach. In Österreich ist gerade wieder so ein LKW, der Elektroautos transportiert hat, explodiert. Also nicht der LKW, sondern das Elektroauto, riesen Feuerwehreinsatz. Das Thema ist nicht so einfach. Und dieses Thema dann, solche Batterien ins Haus einzubauen, ist auch nicht so einfach, wie man weiß, weil da auch eine gewisse Gefahr besteht, dass einmal so ein stationärer Stromspeicher auch nicht das tut, was man sich so von immer hofft, nämlich nur Strom speichern, sondern hin und wieder seinen Geist aufgibt und dann wird es ganz gefährlich, auch fürs Haus.
Lassen Sie uns nochmal über das Wiener Motorensymposium reden. Ich habe gehört von einem Vortrag von Mazda, von einem Kollegen von Mazda. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Aber die haben im Vergleich zu 2017 30% Verbrauch eingespart und wollen CO2 zwischenspeichern, lokal im Auto, aus den Abgasen und das dann irgendwo rauslassen. Haben Sie das gehört?
Ja, das war mir nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Aber Mazda ist bemerkenswert. Sind eigentlich überall, machen die rum, vor allem auch beim Verbrenner, machen ja sogar diesen Wankelmotor als Range-Extender, kann man auch nicht vorstellen, dass das Besonderes wird, weil dann haben sie wieder das Thema mit Verbrenner und Wankelmotor ist sowieso nicht mein Liebling. Aber Mazda hat auch einen 3,3 Liter Diesel Sechszylinder, ganz neu entwickelt, und der ist auch mit neuen Brennverfahren, Das ist ein Motor, der ist wirklich bemerkenswert und damit kann man auch mit 6 Zylindern und einem relativ großen Hubraum sehr sparsam fahren. Also da tut sich schon ein bisschen was beim Verbrenner auch, aber wie das mit CO2 funktionieren soll, habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber CO2 reduzieren ist natürlich die Aufgabe überhaupt.
Ja. Michael Fleiß ist der Technikchef von Aurobay, das ist ja auch ein Hersteller, ein Zulieferer. Der hat einen Motor vorgestellt, einen 2-Zylinder-Kolbenmotor, der ja überall theoretisch eingebaut werden kann, in jedem Elektroauto und Strom liefert für die Batterie. Was halten Sie von solchen Lösungen als
Range Extender? Das ist der berühmte Range Extender. Ja. Da gab es ja schon wilde Geschichten. Gab es schon mal einen Ansatz, das mit einem Wankelmotor zu machen von Audi. Hm. Der Range Extender ist mir wohl bekannt von einer GM-Entwicklung. Der Impuls hat er geheißen, der erste Astra mit Elektroantrieb, war ein reiner Range Extender. So, das heißt, der Verbrennungsmotor hat Generator angetrieben, der in die Batterie und dann Batterie zu den Rädern, wo die Antriebsmotoren sitzen oder der sitzt. Ne? So, jetzt haben wir ein Problem. Diese Batterie hat natürlich nur eine gewisse Speicherkapazität. Man will sie ja nicht so groß machen wie beim Elektroauto, weil dann wird es wieder so teuer. So, jetzt, bevor dieses Auto bei GM wirklich in Serie gegangen ist, gab es schon große Zweifel und jetzt haben sich einmal 5 Leute ins Auto gesetzt mit Gepäck und sind da von Detroit also ab North gefahren.
Auf Hochdeutsch mit Gepäck, nicht mit Keksen.
Also mit schwerem Gepäck. Ja. Ja, und dann sind die gefahren so 60, 70 Meilen, so schnell es halt geht, und dann war die Batterie leer. So, was passiert dann? Dann läuft der Verbrennungsmotor auf Hochtouren, macht dauernd den Strom über den Generator, der geht in die Batterie und sofort weiter zu den Rädern. Wirkungsgrad eine Katastrophe. Mhm. So, und die Fahrleistungen sind auch nicht mehr da. So, und bei Audi ist die Geschichte so ausgegangen, es war so Audi 80 und die haben den Fehler gemacht, den Automotorsport zu einem Test zu geben und die haben natürlich das erste gemacht, fahren von Stuttgart Richtung Eichelberg, da kann man ja zügig fahren und wenn du beim Eichelberg bist, dann ist die Batterie eigentlich ziemlich leer und dann fährt man auf der rechten Spur dahin und dann kommen schon die LKWs von hinten. Das war der Tod von dem Auto und auch von dem verantwortlichen Ingenieur, der das sich gedacht hat, das ist die Zukunft. Mazda hat es jetzt noch einmal aufgegriffen, auch mit einem Wankelmotor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein großer Erfolg wird.
Sie haben eben auch schon mal gesagt, Sie sind ein großer Formel-1-Fan und haben ja auch immer Kontakt zu Helmut Marko. Ja. Und die haben ja auch gerade große Probleme bei Red Bull. Wie sehen Sie denn den Einstieg von Audi in der Formel 1 eigentlich?
Also ich finde, finde ich es toll, dass Audi das macht. Ich habe gerade ein Interview gelesen vom Chef in Automotor und Sport, wo er ja auch sagt, Elektromobilität und so. Und er davon überzeugt ist, sie sagt, die Audi geht richtig rein. Ich weiß auch, dass sie 10 Motorprüfstände, hochdynamisch, also alles vom Feinsten, von der AVL gekauft haben. Die stehen jetzt in Ingolstadt. Also sie sind voll am Entwickeln. Und das Thema ist deswegen interessant, weil man über den Motor zurzeit nichts holen kann in der Formel 1. Wir hatten ja auch dieses Video, warum Mercedes immer Formel 1 gewinnt. Und das war damals nur deswegen, weil dort ein genialer Ingenieur diesen Turbolader richtig gemacht hat. Er hat Turbolader getrennt, vorne, hinten, Verdichter und Turbine. Und das hatte so viele Vorteile, dass der Hamilton damals Weltmeister wurde. 7-mal, glaube ich, oder 6-mal, wurscht. Auf alle Fälle hatte Mercedes einen irren Vorteil vom Motor her. So, das beste Auto hatte Mercedes damals sicher nicht aerodynamisch, sondern es hatte sicher schon Red Bull. Nun durfte man dieses Mercedes-System nicht nachbauen eine gewisse Zeit lang, aber jetzt schon. Und jetzt haben das alle nachgemacht. Also alle haben jetzt diesen kleinen V6-Motor, 1,5 Liter Hubraum und oder 1,6. Der erste war, ich glaube 1,6. Der Urteil in der ersten Ära von Niki Lauda fuhr man mit 1,6. So, und jetzt haben praktisch alle denselben Motorzustand. Bis auf ein paar PS Unterschied, aber das ist wurscht. Und jetzt entscheidet nur mehr die Aerodynamik. Und das ist das Problem von Mercedes. Es gibt ja den kuriosen Fall, dass McLaren gewinnt, Rennen mit Mercedes-Motor und Mercedes selber fährt an fünfter, sechster Stelle rum. Das heißt, wenn der Motor ungefähr für alle gleich ist, und das ist er jetzt, dann geht es nur über die Aerodynamik. Mhm. Und da weiß man seit Jahrzehnten, da sitzen die hellen Köpfe bei Red Bull. Und deswegen gewinnen die jetzt. Und sie gewinnen ja in einer Überlegenheit, so überlegen wir Mercedes gar nicht, in der Zeit, als Hamilton da gewonnen hat. Ne? Weil normal machen sie ja immer 1-2. Ja. Und naja, jetzt werden wir sehen, wie das bei Audi ist. Ich kann mir praktisch nicht vorstellen, dass sie beim Motor da einen echten Vorteil herausarbeiten, mit sich ihnen zu wünschen. Mhm. Aber es wird verdammt schwierig sein, weil das Reglement ja so eng ist. Da ist ja alles vorgeschrieben. Mhm. Der Bankwinkel, der Zylinderbohrung, der Hub natürlich, alles ist vorgeschrieben. Also man hat verdammt wenig Spielraum beim Motor selber. Dann ist dann noch so ein komisches Hybridsystem dabei. Dieses Aufladen über den Turbolader, das fliegt Gott sei Dank raus, weil das war ja eine nebulose Geschichte. So, und jetzt bleibt wieder auch für Audi die Aerodynamik über. Also man kann nur hoffen, dass sie auf diesem Gebiet wirklich die besten Leute da haben. Aber so mit der großen Überzeugung, wie das in dem Interview beschrieben ist, dass Audi da ganz vorne mitfahren wird auf Anhieb, wird spannend.
Man sagt ja immer so ein bisschen, kann man auch was für die Serie da rausholen. Sehen Sie den Effekt eigentlich bei Audi?
Ja, nicht bei Audi. Generell, diese neuen Formel-1-Motoren sind von der Wirtschaftlichkeit her, vom Wirkungsgrad her, außergewöhnlich gut. Dort haben sie ja auch eine gewisse Tankkapazität vorgeschrieben. Und es ist ja immer bei einem Rennauto unheimlich wertvoll, wenn man den besten Verbrauch hat. Mhm. Weil dann hat man am Start die geringste Benzinmenge. Das heißt, man fährt leichter los. Und deswegen ist es immer das große Ziel jedes Rennmotorentwicklers, die Rennmotoren möglichst effizient zu machen. Und das ist beim Formel-1-Motor tatsächlich der Fall. Die fahren mit sehr hoher Verdichtung, 16:1, fahren teilweise mit Selbstzündung an der Volllast, haben dann auch Raumzündung. Also sie nutzen alle Möglichkeiten aus, die noch im Verbrennungsmotor drinstecken und kommen auf Wirkungsgrade, auf thermische, die wirklich um die 50% liegen. Also da haben wir endlich wieder mal eine gewisse Connection zwischen Motorentwicklung für Straße und für den Rennsport, wo man lernen kann voneinander. Und man kann nur hoffen, dass das Audi da wirklich vielleicht ein neues Brennverfahren oder Zündung oder was auch immer, Einspritzung, findet, das ihnen wirklich einen Vorteil bietet. Aber es wird schwierig sein. Aber der Lerneffekt ist da. Die Formel-1-Motoren von heute sind wirklich Meister im Kraftstoffverbrauch. Besser als die Straßenmotoren, was sie lange Jahre ja nicht waren. Und da hat man halt den Tank so groß gemacht, wie es notwendig war. Aber das geht heute auch nicht mehr.
Sie haben mir neulich einen Artikel geschickt oder weitergeleitet aus China, die einen Motor vorgestellt haben, einen Dieselmotor mit 53-54% Wirkungsgrad.
Ja, ja.
Also das ist ja tatsächlich schon ein Riesensprung zu dem, was man aktuell an Wirkungsgrad hat. Was kann der Motor denn Besonderes?
Es geht hauptsächlich um das Brennverfahren, um die Kolbenformen, über die Gemischbildung, über den Miller-Cycle. Also das sind diese Technologien, die noch offen sind und die jetzt umgesetzt werden müssen, damit die Motoren noch sparsamer werden. Wie weit er dann in der Serie, ich glaube, das war noch ein Versuchsmotor.
Ja.
Ja, wie weit, aber.
Und so, ich glaube, für LKWs, ne? Also für Schwerlasttransporte.
Ja, umso besser, okay, ja. Ja. Umso näher man da an die 50% rankommt, umso besser. Und dieser doppelte Lerneffekt, auch Diesel-Auto, ist interessant. Aber weil Sie das Thema Schwertransport ansprechen, alles, was wir über das Elektroauto jetzt beim PKW gelernt haben, die letzten 2 Jahre, müsste die jetzt dann LKW machen wollen mit batterieelektrischen Antrieb, müsste die sich sofort entscheiden, aufzuhören. Das ist ja dieses ganze Thema, weil es ja auch wieder ums Gewicht geht. Mhm. Je schwerer ein Fahrzeug ist, egal Land, Wasser, Luft, umso schwieriger wird das ganze Thema batterieelektrischer Antrieb. Und in diesen LKWs sitzen Batterien drinnen, die wiegen 5, 6 Tonnen. Damit er ein bisschen eine Reichweite zusammenbringt. Schon daran müsste ich sagen, bitte aufhören mit der Entwicklung. Das kann nie funktionieren. Dazu kommt, dass die Standzeiten von LKW sollen ja möglichst klein sein. Das heißt, wenn wirklich Batterie, dann muss man die schnell aufladen. Mit riesigen Stromkabeln. So, und schnell aufladen, egal welche Batterie, weiß man, das ist wieder ganz schlecht für die Batterie. Da geht sie noch schneller kaputt. Also bei diesem Thema batterieelektrischer Antrieb für LKWs oder Busse, da geht bei mir der Ofen aus. Das ist sowas von unvorstellbar. Ja. Da gab es ja noch diesen Rettungsversuch, da bei Darmstadt gibt es so eine rechte Autobahnspur mit Oberleitung.
Na ja, genau, das gibt es im Norden auch.
Da hat einer erfunden, so einen Bügel oben auf dem LKW, der elektrisch fährt. Und wenn solange der die Oberleitung hat, kann er seine Batterie wieder aufladen. Dann ist die Oberleitung irgendwo aus und dann ist, man kann sich auch nicht vorstellen, dass das im Ausland irgendeiner dann weiterbauen wird. Also was da wieder Geld verpulvert wird, ist ja unvorstellbar. Und alles, was man jetzt Gott sei Dank lernt beim PKW, das muss man sofort umlegen, auch auf den LKW. Wertverlust, Nachhaltigkeit, eine Katastrophe. So ein LKW fährt, ich weiß nicht wie viel, zig Jahre, hunderttausende Kilometer. Das geht mit einem batterieelektrischen LKW alles nicht mehr. Der ist auch wieder nach seinen 7, 8 Jahren, ist die Batterie kaputt. Und dann neue einbauen, die kostet so viel wie ein normaler LKW. Ne? Es ist pervers fast, was sich da abspielt. Und leider wird sowas immer wieder auch gefördert.
Aus der Sicht der Elektroauto-Fans und Wirkungsgrad-Fans, pervers ist für viele ja auch E-Fuels. Das große Thema, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Also ich meine, Porsche hat ja so eine Anlage in Chile, wo man das so ein bisschen vorantreibt, aber ich glaube, so richtig aus den Kinderschuhen ist es auch noch nicht entwachsen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung über die letzten 5 Jahre? Also was würden Sie sich denn da wünschen?
Naja, das Thema wurde übrigens in Wien mehrfach in Vorträgen behandelt, ist natürlich sehr vernünftig. Warum entsteht denn diese Meinung gegen diese E-Fuels? Wenn der E-Fuel oder synthetische Kraftstoffe funktionieren, dann ist er das Elektroauto sofort tot. Weil dann ist er jeder Verbrenner viel sauberer, noch einmal viel sauberer als jedes Elektroauto. Deswegen gibt es immer wieder diesen fürchterlichen Sturmlauf, die sagen, viel zu teuer, so ein Unsinn. Immer wieder lassen sich so Halbgelehrte auch dazu hinreißen, so Kontraartikeln zu schreiben. Sagen, E-Fuels, das kommt nicht. Wurde in Wien auch gut beleuchtet. Man muss natürlich wirklich sagen, wo stelle ich sie her? Natürlich ist ein E-Fuel in Deutschland oder Österreich hergestellt eine Katastrophe, viel zu teuer. Man muss dorthin, wo der Wind weht, Chile, Porsche, Siemens, Saudi-Arabien. Und dann wird das Ganze vernünftig. Auch in Wien wurde wieder gesagt von Aramco, so Treibstoffpreise, also E-Fuels um 1 Euro sind durchaus denkbar. Hinter vorgehender Hand weiß man, dass Aramco zum Beispiel sehr stark dran ist an der Entwicklung dieser Anlagen, auch die AVL hat ein eigenes System entwickelt. es ist das Einzige, was uns wirklich helfen wird, so paradox das klingt. Aber diese neuen Kraftstoffe, egal wie, man kann sie auch, was, HVO, man, gibt ja viele Möglichkeiten, Kraftstoffe herzustellen, sind die gut für das Klima. Und das ist das, was man brauchen wird. Und man darf sich da von diesen, das ist ähnlich wie beim Elektroauto, wo es immer wieder Fanatiker gibt, sondern das ist die einzige Zukunft. Der Motor selber ist ja so einfach und billig, was er überhaupt übrigens nicht ist. Mhm. Ein Elektromotor kostet genauso viel wie ein Verbrennungsmotor. Gleicher Leistungsstärke. Die Leute glauben immer, natürlich hat das ein faszinierendes Teil, ein Elektromotor. Ich habe mich schon damit beschäftigt, als wir noch diese Skelectrics gespielt haben mit diesem Slot Racing. Ja. Ja. Faszinierend. Dort, wo ich Strom habe, ist ein Elektromotor natürlich mit Abstand das Beste, was es gibt. Aber dort, wo ich ihn mitführen muss, in Form der Batterie, nutzt der ganze wunderbare Elektromotor nichts. Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Motor, Elektromotor, Verbrenner ist ungefähr gleich teuer, nachgewiesen, dann bleibt dann fürs Elektroauto immer die Batterie über. Und das sind so beim Beispiel Ford etwa 40.000, 45.000 Dollar. Und dass das Auto dann teurer wird. Hm. Jetzt kann man sich beim LKW ausrechnen, wenn es dann 6 Tonnen von dieser Batterie mitschleppen, was das alleine an Batteriekosten ausmacht. Und was dann der Wertverlust von so einem LKW ist mit diesen riesigen Batterien. Also man kann nur hoffen, dass diese Projekte möglichst, sie werden dann natürlich auch deswegen gemacht, weil das alles gefördert ist. Und das ist unsinnig. Das verschlingt Milliarden Gelder für nichts und wieder nichts, bis man dann endlich draufkommt, es war doch der falsche Weg. Aber ich hoffe, dass dieses, was jetzt beim PKW, im E-Auto passiert, dass das einen Lerneffekt hat. Auch für andere, die glauben, es müssen Schiffe elektrisch fahren. Oder Flugzeuge müssen es. Auch das gibt es. Es muss alles batterieelektrisch werden. Und das ist fürchterlich. Und hoffentlich hat das, was jetzt gerade beim PKW passiert, beim elektrischen Auto, PKW, dass das einen Lerneffekt hat für die Leute, die sich mit Fahrzeugen beschäftigen, die noch viel schwerer sind. Je schwerer ein Fahrzeug wird, umso schwieriger wird das Ganze.
Was den Automanagern, glaube ich, haben Sie auch schon gesagt, Wertverlust, gerade schlaflose Nächte bereitet, sind die Leasingrückläufer. Ein Thema, was ja auch jetzt nochmal so richtig hochkommt, die Elektroautos, die als Leasingrückläufer kommen, die vielleicht 3-4 Jahre meistens ja in Firmenhand waren und die eigentlich einen Wertverlust haben, der vorher gar nicht abzusehen war. Ne?
Ja, das ist das Thema. Der ganze wirtschaftliche Kreislauf mit Elektroautos
durcheinander gewürfelt, ne?
Funktioniert nicht und die schlimmen Jahre kommen erst.
Ja.
Jetzt ist ja eh schon dauernd in den Medien, dass die Leasingfirmen sitzen bleiben auf ihren Autos. Die Elektroautos, die konnten es vorher wieder verkaufen irgendwohin. Das war ein Business Case, die machen alle Verluste. Die schlimmen Jahre kommen nächstes und übernächstes Jahr, weil dann kommen diese, ich sage, geburtenstarken Jahrgänge von Elektroautos. Das war 21, 22, da wo die Zulassungszahlen richtig bergauf gingen. Da gab es ja Monate in Deutschland, da wurden 20, 25 bis 30% der Neuwagenverkäufe waren Elektroautos. Mhm. Das heißt, die große Anzahl von Elektroautos, die dann so 3-4 Jahre alt sind, die kommen nächstes und übernächstes Jahr. Und dann wird dieser ganze Effekt, Restwert, so dramatisch, dass alle kapiert haben, so kann es wirklich nicht weitergehen. Das verstehen ja eh jetzt schon alle und auch diese Leasingfirmen kaufen jetzt viel weniger Elektroautos als früher, weil sie erkannt haben, dass das kein Business Case ist. Und wie gesagt, die nächsten 2 Jahre werden ganz, ganz schlimm. Und dann die große Frage, wohin werden diese alten Autos alle gestellt, die keiner mehr kauft?
Tja, vielleicht kann man ja Umrüstkits mit Verbrennungsmotoren erfinden. Finden Sie, ein Hersteller macht es momentan besonders gut, was so die Zukunftsplanung oder sowas anbelangt? Ich gehe davon aus, Tesla ist es nicht.
Nein, genau, Ihrer Meinung nach. Ich möchte noch einmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was so lehrreich ist. Ich bin auch der Motor- und Sportleser, seitdem ich denken kann.
Ja.
So, und neulich in der vorletzten Nummer fällt mir auf, dass in der Zeitung keine einzige, es waren 174 Seiten, es war keine einzige Werbung über Elektroauto drin. Eine Katastrophe für die Zeitung. Und ich habe mich ja auch immer gefragt, warum schreiben diese Journalisten immer so positiv über das Elektroauto? Die haben alle Order von ihrer Chefredaktion. Du musst positiv schreiben, weil sonst kriegen wir keine Werbung in unsere Zeitung hinein. So einfach ist die Geschichte. Und deswegen ist auch immer dieser Eindruck entstanden, Gott sei Dank ist Automotorsport eh schon wieder in die andere Richtung unterwegs, dass diese Autozeitungen ja alle voll sind, nur mit Elektroautos. Mhm. Und es gab natürlich auch nur mehr Testautos, die elektrisch fuhren. Was hätten die armen Kerle denn testen sollen, wenn es keine neuen Autos gab?
Gebaut werden. Ja.
So, und damit kam automatisch die Werbung über Elektroautos, die Geld bringt. Und hier sehen wir auch schon den Umschwenk von Seiten der Industrie, die einfach nicht mehr so viel Werbung loslässt für Elektroautos, weil sie selber nicht mehr dran glauben. Hm. Ganz krasses Beispiel, Automotor und Sport.
Wir werden jetzt wieder Leute sagen, ach, das denkt er sich aus, kann ich übrigens auch ein Lied von singen. Ich habe nicht nur einmal bis jetzt gehört, wir würden gerne bei dir werben, wir dürfen nur Elektroautos bewerben. Ja. Das bringt bei dir nichts. Also das,
ja, also das sind so Zusammenhänge, die sind halt so, und das erklärt auch, warum diese unglaublich positive Berichterstattung immer wieder über Elektroautos da war. Aber ich habe den Eindruck, das bröckelt auch so langsam dahin, und es wird, wie gesagt, in den nächsten zwei Jahren wird es ganz schlimm, weil dann kommen ganz viele Elektroautos zurück an die Leasingfirmen. Es waren ja immer schon 80% aller Elektroautos waren ja nicht privat gekauft. Ja. Das waren ja alles Leasingautos. Das sind wenigstens die feiner raus, die das geleast haben. Weil das Risiko liegt jetzt bei den Leasingfirmen, die Elektroautos zurücknehmen müssen. Mhm. So, die können ja nicht sagen, ich nehme es nicht. Das sind ja nicht Händler. Ich habe ja verliest das Auto und die nehmen es natürlich zurück. Und die bleiben jetzt auf diesem Schuldenberg sitzen. Und das wird die nächsten zwei Jahre noch viel schlimmer.
Haben wir einen großen Rundumschlag, recht ernüchternd.
Jetzt gehen wir mal
die Elektroauto.
An Apfelstrudel essen, oder?
Jetzt machen wir noch ein paar Fragen. Geht das noch?
Ja, das machen wir kurz.
So, jetzt habe ich aufgerufen bei Facebook und Instagram eure Fragen an Professor Fritz Indra. Es sind ein paar Fragen zusammengekommen. Wollen wir da mal ein paar, habe ich rausgesucht,
von
mal machen? Ja. Warum ist der Zweitakter nicht weiterverfolgt worden?
Ja, Zweitakter gab sogar ein fertiges Werk bei GM. Das war auch so ein Hype, ganz komisch, wo alle gesagt haben, also Zweitakter ist die Zukunft. Das Problem ist die Verbrennung selber. Ich kann sie nicht steuern, der ist ja schlitzgesteuert. Das heißt, ich habe eine vorgegebene Position des Kolbens, und wann die frische Luft oder der Kraftstoff eingebracht werden kann, und das ist fürs Abgas ganz schlecht. Außerdem ist die Schmierung ein Problem. Ich muss irgendwo Öl dazugeben zum Benzin, damit die Schmierung funktioniert. Das Hauptproblem ist das Abgasverhalten und die Vielzylindrigkeit. Einen Vierzylinder-Zweitakter zu bauen, ist schon extrem schwierig, weil die haben da meistens so Drehschieber. Und da fragt man sich, wo sollen die Drehschieber dahin? Ne? Also, das ist, Zweitaktmotor geht nicht, und der hat zwar die doppelte Anzahl der Zündungen pro Drehung oder pro zwei Umdrehungen. So, und wegen Abgas funktioniert es nicht.
Wie wird Autofahren in 50 Jahren aussehen? Verbrenner, E-Auto oder was ganz anderes, als wir uns heute vorstellen können?
Verbrenner, E-Autos auf einen, ich sage mal, in 10 Jahren haben wir sicher noch nie 10% Marktanteil, aber Zulassungszahlen unter 10%. Und die Verbrenner kriegen neue Kraftstoffe und sind damit viel, viel sauberer und besser für die Umwelt, als es ein Elektroauto je sein könnte.
Das ist eine Frage, die gefällt mir. Besteht Hoffnung auf die Rückkehr von großvolumigen Motoren, Abkehr vom Downsizing?
Naja, wir haben ja schon ein Beispiel. Nicht? Dieser Mazda, ja. 3,3 Liter ist ein typisches Beispiel. Man kann der Vorteil ist, bei höherer Zylinderzahl zum Beispiel, ne? Es gibt ja die Dreizylinder in großer Zahl, mhm, abgeleitet vom Vierzylinder. So, weil man damit Kraftstoff sparen kann. In der Praxis zeigt sich, dass man einen Dreizylinder immer mit höherer Drehzahl fährt als einen Vierzylinder. Mhm. Und das ist die Krux, warum auch in vielen Testberichten oft ein Vierzylinder sparsamer ist als ein Dreizylinder. Man nutzt diesen sanfteren Lauf aus, um früher in den nächsthöheren Gang zu schalten. Und das kann der Sechszylinder gegen einen Vierzylinder noch besser. Das heißt, ich kann den Motor mit mehr Zylindern und damit auch mehr Hubraum in einen niedrigeren Drehzahlbereich fahren und überkompensiere damit den höheren Kraftstoffverbrauch, der durch die höhere Zylinderzahl da ist. Also da gibt's, also ich bin kein Freund vom Dreizylinder, da kann man zwar viel Leistung machen, aber dieses angenehme, smooth Fahren, das elegante Beschleunigen, ist mit einem Vier- oder Sechszylinder, geht viel besser.
Glauben Sie eigentlich, dass nochmal vielleicht im Luxusbereich Autos entwickelt werden mit neuen Zwölfzylindermotoren, oder ist das Thema durch?
Na, das Thema, Aston Martin und Ferrari haben gerade neue Zwölfzylinder entwickelt. Aston Martin, ja.
Ja. Alles gesagt, ne?
Ja, das geht ganz schnell, wie das jetzt wieder umschwenkt, ne? Hm. Und es gibt 12 Zylinder, ist halt was Schönes. 16 Zylinder bin ich mir nicht so sicher. Aber 12 Zylinder oder schon der 6 Zylinder Reihenmotor ist was Wunderbares. Ne?
Ja.
Und wenn man das richtig macht, wie gesagt, mit möglichst viel Drehmoment unten, damit man eben diese niedrige Drehzahl nutzt, mhm, oder Getriebe helfen ja wahnsinnig, deswegen haben die heute so viele Gänge, damit man auf der Autobahn fährt mit 130 und 1500 Umdrehungen. Das ist das, was Kraftstoff bringt. Ja. Motoren dürfen im normalen Betrieb nicht so hoch drehen. Man kann es nutzen fürs Beschleunigen. Aber je niedriger sie drehen, umso sparsamer sind sie. Und das kann man immer mit einem Motor, der mehr Zylinder hat, besser machen als mit dem, der Zweizylinder von der Twin Air oder wie der
heißt. Ja, von Fiat.
Fiat, ja. Na, das war ein Ding. Den ist man immer gefahren mit der doppelten Drehzahl wie ein Vierzylinder.
Ja, dann geht es auch wieder auf.
Wie ein Traktor.
Ja,
das ist das beste Beispiel, der Zweizylinder.
Das stimmt.
Geht nicht.
Was ist Ihr Lieblingsverbrenner? Können wir kurz beantworten.
Meiner?
Ja.
Der Audi, also zunächst einmal bei Opel die Vierzylinder GSI-Motoren, waren tolle Motoren, auch im Motorsport. Und von meiner Entwicklung der Fünfzylinder-Vierventiler, den wir damals bei Audi für den kurzen Quattro, mhm, entwickelt haben. Ein wunderbar, den gibt es heute noch.
Ja.
Und ein wunderbarer Motor, er hat einen super Sound, also ein sehr interessanter Motor. Ja, und bei GM, so banal das klingt, diese ganz einfachen Stoßstangenmotoren von GM, liebe ich heiß, haben wir auch entwickelt, auch für den Rennsport. Und der ist so unglaublich, der kostet unter 1000 Euro. Ein V8-Motor, unter 1000. Der kostet so viel wie ein Vierzylinder, Vierventil in Europa, kostet da der V8. Am Tag werden bei GM 8000 Stück produziert, das sind all diesen Pickups, ja, drinnen. Ne? Und das ist so ein wunderbares Beispiel für Intelligent Simplicity. So einfach ist das. Hat nur eine Nockenwelle,
ja,
für 8 Zylinder.
Was halten Sie von HVO-Diesel und haben Sie Bedenken bezüglich Schmierung und Einspritzpumpe?
Nein, das muss man natürlich, jede Firma gibt ja dann frei, mhm, ihre Motoren zusammen mit den Kraftstoffen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer schon alle freigegeben hat für diese Kraftstoffe, aber ich glaube fast alle. Ne? Mhm. Also da kann man sicher sein, bevor sowas freigegeben wird, haben die Firmen das intern alles ausprobiert, ob das wirklich auf die Lebensdauer geht oder nicht.
Das denke ich auch. So, über vieles haben wir schon gesprochen. Was halten Sie vom VW 1,9 TDI und was macht ihn so robust, der Pumpe Düse?
Das war eine Idee von Pirch, Pumpe Düse. Die gab es, den Motor. Kommt ja eher vom LKW-Bereich, Pumpe Düse. Das Problem war, dass die Pumpe Düse natürlich von oben drinsteckt im Brennraum und dadurch der Motor so hoch wurde. Daran ist das gestorben und heute sitzen ja die Düsen, die sind ja elektromagnetisch gesteuert und nicht mehr mechanisch. Und das war Pumpe-Düse, funktioniert, das weiß man auch vom Dieselmotor. Beim PKW ist es gescheitert an der Bauhöhe des Motors.
Okay. Hat der Saugmotor in der Großserie noch eine Zukunft?
Ja, wenn man richtig macht, schon. Ja.
Okay. Es gibt noch eine längere Frage. Im Studium 1975 bis 1979 haben wir Bauteile im PKW auf 4000 Stunden Standzeit, also ca. 250.000 Kilometer auszulegen. Das wurde immer weniger. Ende der 90er waren es nur 3000 Stunden, die berühmten 100.000 Meilen. Und für die aktuellen Entwicklungen wie Downsizing, Zahnriemen im Ölbad oder OHC-Antrieb auf der Kupplungsseite hätten wir Gelächter beim Lehrstuhl geerntet. Auf was müssen wir uns noch einstellen, wo der Ingenieur nur den Kopf schüttelt und dem Betriebswirt die Eurosymbole in den Pupillen kommen?
Naja, wie gesagt, man muss die Dinge einfach machen.
Ja.
Dann hat man auch weniger Probleme in der Serie, weil weniger kaputt werden kann. Aber ja, Zahnriemen gibt es immer noch. Ne? Aber Zahnriemen sind inzwischen auch so entwickelt, dass sie eben nicht alle 80.000 Meilen oder Kilometer ausgewechselt werden müssen. Ne? Also es muss sicher sein, dass so ein Motor oder dass da nicht Teile sind, die über die Lebensdauer des Motors ausgewechselt werden müssen. Ich rede oft gern mit Taxifahrern, ne? Und steig nicht in ein Elektroauto ein. In Österreich darf man sich das Taxi aussuchen, übrigens, ja, dass man einsteigt. Und meistens steige ich dann in einen Mercedes ein, rede mit dem, das Auto schaut aus wie ein neuer Porsche, 500.000 Kilometer. Das ist, wenn man heute, ich habe selber eine C-Klasse gehabt, als letztes Auto in Deutschland, der hatte 300.000 Kilometer, da war nichts kaputt. Jahresverbrauch 6,5 Liter Diesel. Also, es gibt heute schon Dieselmodelle, wenn man selber was dazu beiträgt, die kann man locker unter 5 Liter fahren.
Da kommen wir, glaube ich, zur letzten Frage. Überlebt die deutsche Automobilindustrie und bietet diese weiterhin ausreichend gute Jobs in Deutschland? Haben wir schon kurz angerissen, aber glauben Sie, dass die Automobilindustrie überlebt, so wie wir sie kennen? Oder?
Sie muss dadurch überleben, dass die Politik endlich die Technologieoffenheit predigt und nicht sagt, wir verbieten eine Technik, egal welche. Wir brauchen diese Technologieoffenheit, nur dann kann Deutschland überleben. Den Deutschland zu sagen, du darfst keine Verbrennautos, das ist eine Todsünde. Und das muss freigegeben werden. Und ich bin sicher, dass wir dann gerade beim Verbrennungsmotor den Chinesen noch Parole bieten können. Beim Elektroauto wird es verdammt schwierig.
So. Ihr Wort in Gottes Ohr, sozusagen. Jetzt habe ich übrigens, ich glaube, beim letzten Podcast, beim ersten, da hatte ich meine letzte Frage noch nicht. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Doch, ich glaube, ich habe Ihnen die Frage schon mal gestellt.
Tagas. Ich? Ja. Noch einmal die Frage?
Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, was ja wahrscheinlich nicht der Fall ist, nein, dann gibt's ja synthetische Kraftstoffe. Aber in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
Ich?
Ja.
Weil wir hier in Wien sind, würde ich fahren hier gleich auf die Höhenstraße durch den Wienerwald. Aber da muss man ziemlich mit 50 Liter sprechen. An welches Auto soll ich auch noch sagen?
Ja.
Oh Gott, meinen Oldtimer habe ich verkauft.
Den Indra.
Ja, aber gut verkauft. Und es gibt viele gute Autos. Es ist sicher eines, das auf 300.000 Kilometer entwickelt ist, nicht auf 200.000. Also auf die Marke möchte ich mich da nicht festlegen.
Okay, eine neutrale Antwort. Herr Professor Indra, es war wie immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank.
Bitte. Dankeschön.
So.
So, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken.
Das war die alte Schule für heute mit einem ganz besonderen Rückblick auf die letzten 5 Jahre. Ich möchte euch gerne nochmal an die neue Mitgliedschaft auf meinem YouTube-Kanal erinnern, wo ihr alle Übertragungen der DTM aus der goldenen Ära, also bis 1995, noch einmal nacherleben könnt. Viele weitere Videos werden noch folgen. Das Abo kostet 9,99 Euro im Monat und ist natürlich jederzeit kündbar. Und wenn ihr danach dann überhaupt noch zum Podcast hören kommt, dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder, dann mit Teil 2 mit Peter Göbel. Bis dahin eine schöne Zeit und viel Spaß beim Durchbingen der DTM-Filme.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.